Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die derzeit geschlossene diplomatische Vertretung der Tschechischen Republik in Bagdad ist den vorliegenden Informationen zufolge nicht beschädigt und das Prager Außenministerium plant daher, Minister Cyril Svoboda will diese ab sofort von der Position Charge d'Affaires in den Rang einer Botschaft erheben. Ich habe bereits einen Kandidaten für das Amt des Botschafters, erklärte Svoboda dazu heute in Prag vor Journalisten. Anstatt hunderte von Soldaten der Spezialstreitkräfte aus dem mährischen Prostějov wird die Tschechische Republik neben dem 7. Feldlazarett 30 Wasserkläranlagen in den Irak entsenden. Das teilte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík heute in Prag vor Journalisten mit. Das Ziel dieser Maßnahme sei es, so Tvrdík, für die Einwohner der Stadt Basra, in deren unmittelbarer Nähe auch das Feldlazarett errichtet werden soll, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Die Tschechische Republik hege nicht die Absicht, dem Irak die Schulden, die er ihr gegenüber habe, so ohne weiteres zu erlassen. Falls sich jedoch jemand mit einem solchen Antrag an die Tschechische Republik wende, dann werde die Prager Regierung diesen Antrag behandeln. Dies erklärte der tschechische Außenminister Bohuslav Sobotka am Sonntagabend in Washington gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Der Irak schulde der Tschechischen Republik einer Aussage von Finanzminister Sobotka zufolge mehrere Milliarden Kronen. Der Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union wird am Mittwoch in Athen neben Premierminister Wladimir Spittler und Außenminister Cyril Svoboda auch von Staatspräsident Václav Klaus unterzeichnet. Ursprünglich sollte neben Spittler und Svoboda der tschechische Hauptunterhändler und EU-Botschafter Pavel Telička als dritter Vertreter des Landes seine Unterschrift unter den Vertrag setzen. Klaus habe ihm, so Svoboda, allerdings am Sonntag mitgeteilt, dass er höchstpersönlich den Beitrittsvertrag mit absignieren möchte. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob das entsprechende Dokument noch von weiteren Staatsoberhäuptern der verbleibenden neun Kandidatenländer unterzeichnet werden wird. Das tschechische Kabinett befasst sich heute mit einem Bericht, der die Einhaltung der Menschenrechte in Tschechien im vergangenen Jahr analysiert. Der Regierungsbevollmächtigte für Menschenrechte Jan Jajab will die Minister auf einige entsprechende Problembereiche aufmerksam machen. Als Priorität gilt, die Empfehlungen von internationalen Menschenrechtsorganisationen in der Praxis umzusetzen. Premier Wladimir Spittler bezeichnete in diesem Zusammenhang den Stand der Menschenrechte in Tschechien als nicht besonders schlecht. Als das größte Problem betrachte er jedoch die immer noch zu langsamen Gerichtsverfahren. Als einen seiner ersten Punkte auf der heutigen Sitzung hat das Kabinett den Vorschlag des Ministers für regionale Entwicklung, Pavel Nemec, gebilligt, wonach der Staat den Bau von Sozialwohnungen aus dem staatlichen Wohnungsentwicklungsfonds finanzieren soll. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Martina Schneiberger war.
Tagesecho.
Die Mitverantwortung für Mitteleuropa war das Hauptthema der tschechisch-deutschen Konferenz in Jihlava-Iglau. Verschwunden Sudetenland heißt die Wanderausstellung, die in diesen Tagen im Westböhmischen Nede gezeigt wird. Und Radio Prag nahm an der Medienmesse Budapest teil. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir das Euro-Domino. Am vergangenen Wochenende hat bereits zum 12. Mal das tschechisch-deutsche Symposium in Jihlava-Iglau stattgefunden, zu dem sich eine ganze Reihe von Politikern, Intellektuellen und Vertretern der veranstaltenden Institutionen, der Ackermann-Gemeinde, der Bernhard-Bolzano-Stiftung und des Prager Instituts für zeitgenössische Geschichte eingefunden haben. Ihr Meinungsaustausch stand diesmal unter dem Motto Tschechen-Deutsche Mitverantwortung für die Mitte Europas. Jitka Mladková hat sich auf der Konferenz für Radio Prag umgehört und berichtet.
Trotz des offensichtlich zukunftsorientierten Leitmottos waren die Blicke der Teilnehmer in einem beträchtlichen Teil des Konferenzprogramms auf die Vergangenheit gerichtet. Es wurde unter anderem eine Rückschau auf den europäischen Kontext des Kernjahres 1945 für die nachfolgende Entwicklung des tschechisch-deutschen bzw. tschechisch-sudetendeutschen Verhältnisses vorgenommen. Auf der Suche nach einem Geschichtsbild, auf das sich beide Seiten einigen und dabei die bestehenden Differenzen ihrer Sichtweisen akzeptieren könnten, gibt es, wie die Debatte in Iglau offenbarte, immer noch zahlreiche Stolpersteine. 13 Jahre nach der politischen Wende, seit der die Debatte über delikate, ja heikle Themen möglich ist, 6 Jahre nach dem Zustandekommen der tschechisch-deutschen Aussöhnungsdeklaration. Immerhin, auch die Iglauer Gespräche reflektieren mittlerweile eher eine Entwicklung im positiven Sinne. So sieht es zumindest Senatspräsident Petr Bithart, der nicht zum ersten Mal nach Iglau kam.
Zažili jsme tu i takové krizové situace, kdy se zdálo, že po noční hádce už tady ráno.
Wir hatten hier auch Krisensituationen, in denen es aussah, als ob nach einem nächtlichen Streit die Hälfte der Konferenzteilnehmer am nächsten Morgen nicht mehr auftauchen würde. Am Ende überwog aber durch die Entschlossenheit zu bleiben über die Skepsis bzw. Enttäuschung darüber, was hier gesagt wurde.
Dann habe sich vor etwa 2 Jahren manches verändert, meint Pithard. Man habe begonnen, über die Vergangenheit und die daraus herrührenden Probleme in einem breiteren mitteleuropäischen oder gar europäischen Kontext nachzudenken. Dies sei der einzig mögliche Weg, um alles realistisch zu sehen, so Pithard. In Iglau war auch der deutsche Botschafter in Prag, Michael Lieberl. Auf die Frage von Radio Prag, warum immer noch trotz der tschechisch-deutschen Deklaration von 1997 Bedarf besteht, über die tschechisch-deutschen Beziehungen zu diskutieren, sagte er Folgendes.
Die historische Diskussion, die historisch-moralische Diskussion, die ist noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Sie muss heute weniger oder eigentlich überhaupt nicht mehr zwischen den Regierungen geführt werden. Es ist, die tschechische Öffentlichkeit sollte sich auseinandersetzen mit den Ereignissen von 45. Die Sudetendeutschen haben meiner Meinung nach auch noch eine Aufgabe vor sich, sich etwas intensiver mit der Rolle der Sudetendeutschen, sagen wir zwischen 38 und oder 33 und 45 zu beschäftigen. Solche Tagungen wie hier müssen immer wieder Anstöße geben nach beiden Seiten.
Anstöße gab es in Jihlava Iglau eine ganze Menge. Mehr über diese Konferenz erfahren Sie am Donnerstag in der Sendereihe Begegnungen.
Diese Tage ist in Tschechien eine Fotoausstellung zu sehen, auf der Landschaftsfotos des Sudetenlandes vor der Vertreibung zusammen mit identischen neuzeitlichen Aufnahmen gezeigt werden. Der Vergleich ist recht spannend. Die Wanderausstellung wurde vom Verein Antikomplex gestaltet und sie ist gerade vor Ort in Nejdek, Neudek bei Karlsbad zu sehen. Mehr dazu von unserem Mitarbeiter Martin Ježek.
Die westböhmische Stadt Nejdek, Neudek im Erzgebirge ist eine malerische, ziemlich ruhige und ein wenig in Vergessenheit geratene Kleinstadt. Wenn dort einer hinkommt, kann er das romantische Flusstal der Rotava bestaunen. Im Winter ist der Ort oft tief verschneit. So ruhig und romantisch geht es aber in der Stadtverwaltung und Landschaftsplanung nicht zu. Neudek sucht eine Vision. Soll man bei der alten Gestaltung der Stadt bleiben, Renovierungen durchführen und das alte Vorkriegsgesicht beibehalten, anders gesagt das Bewährte fortsetzen? Neudek liegt nämlich im ehemaligen Sudetenland. Die Kriegszeit und die Vertreibung haben sich auf die Stadt eher destruktiv ausgewirkt. Aus der kommunistischen Zeit kamen nur ein paar Plattenbauten hinzu. In der Umgebung sind viele ausgesiedelte Häuser zerstört worden. Wie geht es jetzt weiter? Dazu äußert sich die Bewegung Antikomplex mit ihrer Ausstellung »Verschwundenes Sudetenland«. Die Ausstellung wird an diesem Donnerstag in Neudek eröffnet. Was die fotografische Exposition eigentlich zeigt, erzählt Peter Mikšíček, der Organisator des Projekts »Verschwundenes Sudetenland«.
Die Ausstellung besteht aus Fotopären. Wir möchten vergleichen die Kulturlandschaft vor dem Krieg und nach dem Krieg. Wir möchten vergleichen die Beziehungen der Menschen zum Landschaft und zu den Traditionen im Landschaft. Wir haben viele Arten Fotografie ausgewählt. Es heißt die Architektur, Landschaft und ich meine freie Landschaft. Die Fotografien stehen nebeneinander, die alte und die neue. Man kann vergleichen, was ist Neues und was ist verschwunden und so. Es ist ganz gut zu vergleichen.
Bei dem Vergleichen kann auch ein Begleitseminar behilflich sein. Der Bürgermeister von Nejdek, Luděk Sekvenc, der Reporter der Zeitschrift Reflex, Tomáš Vestek, Historiker Milan Burachovic und andere Leute werden sich zur neuen Vision der Sudetengebiete im Erzgebirge äußern. Petr Mikšíček sagte, er befürchte, dass von der jetzigen Bevölkerung einiges an Ängsten zu hören sein wird, etwa unter dem Motto, was wird, wenn die zurückkommen, die Sudetendeutschen? Am Donnerstag um 17 Uhr wird demnach eine ganz interessante Diskussion im Neudecker Infozentrum am Marktplatz stattfinden.
Im Rahmen der Miniserie Meinungen zum Irakkrieg haben wir heute eine Mittelschullehrerin vors Mikrofon gebeten. Nicht nur ihre persönliche Ansicht, sondern auch die Entwicklung der Meinungen ihrer Schüler haben uns dabei interessiert. Hören Sie mehr dazu von Margareta Maurova.
Über die Behandlung des Irak-Themas in einer Prager Schule, genauer im Tanzkonservatorium Dankenzentrum, habe ich mich mit der Lehrerin Ludmila Čejková unterhalten. Sie unterrichtet dort Tschechisch und Bürgerkunde und bestätigt, dass der Irakkrieg nicht das erste politische Thema ist, das sie mit ihren Schülern erörtert hat. Im Herbst widmeten sie sich zum Beispiel der Problematik in Tschetschenien und Afghanistan. Und wie sah es also mit dem Irak aus?
Bereits vor Kriegsbeginn habe ich in einer Stunde der Bürgerkunde absichtlich ein Diskussionsforum veranstaltet, in dem ich die Frage stellte, ob ein Krieg gerecht sein kann, ja oder nein. Ich wollte die Diskussion zuspitzen. Die meisten Studenten vertraten die Meinung, dass ein Krieg unsinnig ist, dass er nie gerecht sein kann, dass er nie helfen kann. Wir haben auf der allgemeinen Ebene angefangen. Dann jedoch, als der Krieg begann, konnte man nicht mehr sagen, dass die Studenten eine einheitliche Ansicht hatten. Es hat mich aber sehr erfreut, dass sie sich redlich bemühten, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Sie suchten nach Informationen, haben etwas über Saddam Hussein nachgeforscht, haben festgestellt, dass es im Irak ein Problem mit der Kurdenbevölkerung gibt. Sie versuchten herauszufinden, wie viele Opfer das Saddam-Regime forderte. Sie bemühten sich auf einmal, ihren Blick zu objektivieren, was mich sehr erfreute.
Die ursprünglich eindeutig pazifistische Stellungnahme verwandelte sich also mit den neuen Informationen und in der Klasse fanden sich allmählich auch Argumente für den Krieg, eine realistischere Betrachtung der Sache, bestätigt Ludmila Čejková. Und ihre persönliche Meinung?
Ich stimme gewissermaßen der Möglichkeit zu, Gewalt anzuwenden. Wir haben gesehen, dass der militärische Eingriff in Afghanistan oder in Bosnien-Herzegowina geholfen hat. Natürlich kann ich aber kaum beurteilen, ob der Eingriff zeitlich gut geplant und auf richtige Weise durchgeführt wurde. Denn obwohl ich mich bemühte, viele Informationen zu gewinnen, scheint es mir, dass wir die wichtigsten Informationen doch nicht bekommen haben. Aber ich konnte mich den sehr pazifistischen Launen, den Antikriegsdemonstrationen noch vor dem Krieg keinesfalls völlig anschließen. Es schien mir nämlich, dass Saddam Hussein dabei fast wie ein Held aussah. Und ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht mehr, dass er sicher ein großer Diktator war und seinem Land nichts Gutes brachte. Zur diesjährigen Internationalen Medienmesse in Budapest hören Sie nun den folgenden Beitrag von Silja Schultheiß, die am vergangenen Wochenende in die ungarische Hauptstadt gereist ist.
Aus 16 Ländern kamen Vertreter deutschsprachiger Auslandsmedien, denen die Messe gewidmet war, nach Budapest, in eine Stadt also, in der deutschsprachige Auslandsmedien lange Zeit eine herausragende Stellung einnahmen. Gotthard Schicker, Herausgeber und Chefredakteur des traditionsreichen Pester Lloyd.
Also die deutsche Sprache spielte hier immer eine große Rolle. Bis 1867 war das Land sogar zweisprachig. Die zweite Amtssprache war hier Deutsch. Es gab zu Hochzeiten etwa 900 Publikationen, die in deutscher Sprache erschienen sind. In den Pester Lloyd gibt es mittlerweile 150 Jahre und war damals eines der herausragendsten Blätter, meinungsbildendes Blatt weit über Ungarn hinaus.
Weltweit 3000 deutschsprachige Medien außerhalb des deutschen Sprachraums zählt der Messeveranstalter die Internationale Medienhilfe, kurz IMH. Sie hat sich 1996 als nicht kommerzielle Selbsthilfeorganisation für diese Medien gegründet, die vielfach mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, betont der Gründer und Geschäftsführer der IMH, Björn Axtinat.
Es ist so, dass alle jetzt auf der Suche sind nach neuen Zielgruppen, um Auflagen zu steigern. Alle müssen neue Geldquellen erschließen. Das sind so gemeinsame Probleme, die sie jetzt alle gemeinsam bewältigen können. Und es war natürlich auch wichtig für die internationale Medienhilfe, die neuen Dienstleistungen bekannt zu machen, die wir jetzt haben für deutschsprachige Auslandsmedien, wie Personalvermittlung, Anzeigenvermittlung, Zeitungsvertrieb etc.
Von der Bundesregierung werden die deutschsprachigen Medien nur sehr stiefmütterlich behandelt, kritisiert Guido Mattes von der IMH.
Insgesamt werden diese Medien aber extrem vernachlässigt, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Medien Bindeglieder sind für kulturelle, wirtschaftliche, auch politische Verbindungen zwischen Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern und dem Rest der Welt. Ich sage immer, man müsste von den Franzosen lernen, oder auch von den Polen lernen, die sich viel engagierter mit den Medien im Ausland befassen.
Das Hauptverdienst der Messe, so waren sich die Teilnehmer einig, war das gegenseitige Kennenlernen von Vertretern deutschsprachiger Auslandsmedien, die vielfach gegenseitig von den jeweils anderen Medien noch nicht viel gehört, geschweige denn persönlichen Kontakt aufgenommen hatten.
Ich denke, der wichtigste Punkt hier ist wirklich das Knüpfen von Kontakten. Ich glaube, dass man andere Redakteurinnen und Redakteure kennenlernt, trifft. Ich glaube, das ist das Entscheidende hier. Ich würde eigentlich sagen, die Pausen sind hier das Wichtige.
Also die Sinnhaftigkeit einer solchen Veranstaltung besteht ja sicherlich auch darin, einfach Leute, die sich einander nur von der E-Mail-Adresse kannten, auch persönlich zusammenzuführen. In Österreich sagen wir, durchs Reden kommen Leute zusammen. Und genau das wurde hier auch erfüllt.
Seit dem 1. April hat nach dem langen Winter wieder die touristische Saison in Tschechien begonnen. Und viele Touristenziele haben bereits seit April ihre Tore wieder geöffnet. Eines davon ist das Museum der Klöppelspitzen in der südböhmischen Stadt Prachatice, das Dagmar Gebelová in der vergangenen Woche besucht hat.
Die Stadt ist ein wunderschönes touristisches Ziel an sich. Sie liegt in einer bergigen, malerischen Landschaft am Fuße des Böhmewaldes und das Stadtzentrum verfügt über eine prächtige Renaissance-Architektur. In einem solchen Haus ist auch das Museum untergebracht. Die begeisterte Direktorin des Museums, Hanna Miserová, stellt im Museum, das seit 1999 funktioniert, vor.
Sie befinden sich im Museum Klöppelspitzen, die war geöffnet nach der Renovierung einen schönen historischen Haus in der Stadt Prachatice. Museum umfasst die Klöppelspitze von Anfang, Herstellung und ganze Entwicklung in Europa. Also erste oder älteste Spitze, die ist in unserer Exposition, ist fast 400 oder 400 Jahre alt, ist hergestellt circa um Jahre 1600.
Über die Ausstellung selbst sagte sie weiter.
Stadtentwicklung Kleppeln in ganz Europa ist hier umfangreiche Exposition alten tschechischen Spitzen und hier die Besucher bewundern überwiegend die tschechische und slowakische Trachten, wo waren überwiegend historische Spitzen benutzt und dann ist ein Saal auch die Exposition moderne europäische Spitze, das Übersicht über Kleppeln ist komplett. Also eine Exposition auch zeigt die Entwicklung moderne europäische Spitze. Und hier haben wir die Exponate von Deutschland, von Künstler, von gegenwärtigen Künstler von Deutschland, von Österreich, von Slowakei, von Holland und selbstverständlich von Tschechien.
Das Museum organisiert im Sommer auch Klöppelspitzenkurse, die direkt im Museum stattfinden.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Eurodomino.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, bei einer weiteren Folge von Eurodomino. Tschechien, was ist das eigentlich? Diese Frage stellten sich kürzlich Vertreter der tschechischen Zentren, um herauszufinden, wie sich das Bild der Tschechischen Republik im Zuge der letzten Jahre verändert hat. Und die Veränderungen hängen auch mit dem bevorstehenden EU-Beitritt zusammen. Während Tschechien Anfang der 90er Jahre vor allem dank des ehemaligen Präsidenten Václav Havel als Liebling der Welt bekannt war, ist es heute für das Ausland eher ein historisches Land, das eine reiche Kultur und eine prächtige Stadt Prag hat. Zu den folgenden Minuten begrüßt Sie am Mikrofon Dagmar Gebelová und wünscht Ihnen einen guten Empfang. einleitend fragte ich Milan Selacek, den Leiter der tschechischen Zentren, der sich mit dieser Frage im Rahmen des Projektes Czech Idea beschäftigt hat, nach dem aktuellen Bild der Tschechischen Republik im Ausland.
Naja, das ist schwer zu sagen, weil das ist sehr viel Informationen, die haben wir jetzt gehört. Aber ich glaube, dass das Hauptthema ist selbstverständlich Sprache, ist Kultur, ist auch jetzt, ich weiß nicht, Eishockey-Team, Bier und so weiter. Ich glaube, dass ich bin nicht damit zufrieden, weil ich glaube, dass die Tschechische Republik ist mehr als ist nur Prag oder Eishockey-Team und so weiter.
Die Untersuchungen nach dem aktuellen Image wurden in zwei Etappen durchgeführt. In der ersten wurden Debatten mit 60 ausgesuchten Persönlichkeiten geführt, die sich alle auf die Tatsache einigten, dass Tschechien ein attraktives Image im Ausland braucht. Gleichzeitig äußerten die Befragten aber auch, dass der Staat nicht imstande sei, dies zu gewährleisten. Zweitens wurde eine Internetuntersuchung für Ausländer gemacht, in der man zu den folgenden Ergebnissen kam. Prag ist Nummer 1 im Ausland, wie bereits Herr Selacek angedeutet hat. Von tschechischen Produkten sind die am meisten bekannten Bier, Autos und Glas. Negativ wird bewertet, dass es in Tschechien zu vielen kleinen Diebstählen kommt, die Tschechen nicht ausländerfreundlich sind und nicht genügend Fremdsprachen sprechen. Was die tschechischen Zentren anhand der Untersuchung jetzt zu tun beabsichtigen, dies fragte ich weiter Herrn Selacek.
Ich glaube, wir sind jetzt am Anfang und jetzt müssen wir alle, und das heißt nicht nur unser Außenministerium, aber auch die andere und die Agenturen, die interessieren sich über Präsentation der Tschechischen Republik im Ausland. Wir müssen auf zu einem Tisch sitzen und über diese Resümee von diesem Projekt, wir müssen weiter reden und ich weiß nicht, die weitere Themen finden. Ja.
Eine einschneidende Veränderung für das Image Tschechiens wäre auch dessen Aufnahme in die EU sein. Mehr dazu Milan Selacek selbst.
Ja, ich glaube, ja, das wird eine große Sache für uns, auch in diesem Sinne. Und weil die Tschechische Republik wird weiter öffnen oder mehr offen sein. Und auch müssen wir auch andere Themen, ich glaube, nationale Themen betonen. Und dazu können uns auch diese Projekte helfen.
Nun wollen wir noch kurz ein für die Tschechische Republik wichtiges Ereignis der letzten Woche reflektieren. Am vergangenen Mittwoch hat das Europäische Parlament die Aufnahme von 10 neuen Mitgliedstaaten in die EU gebilligt. Tschechien erhielt bei dieser Abstimmung die meisten Gegenstimmen. Nur 489 von den insgesamt 624 Abgeordneten hoben ihre Hand für Tschechien. Es wurde kritisiert, dass Prag sich bisher nicht klar von den sogenannten Beneš-Dekreten zur Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg distanziert habe. Einige tschechische Politiker bedauern dies. Der konservative Oppositionspolitiker Jan Zahradil sagte, es sei traurig, dass man innenpolitische Aspekte in eine solch wichtige Entscheidung mischte. Der tschechische Vizepremier Peter Mareš äußerte sein Bedauern darüber, dass wir deshalb am schlechtesten abgeschnitten haben.
Jako předseda Unie svobody vám mohu říct, že si myslím, že jsme měli někdy před tím půl rokem takové gesto udělat, že to je škoda, že jsme ho neudělali.
Als Vorsitzende der Freiheitsunion glaube ich, dass wir vor einem halben Jahr eine Geste hätten machen sollen. Es ist schade, dass wir dies nicht gemacht haben und wir sollten es in der Zukunft tun. Allerdings nicht deshalb, um die Abgeordneten der CSU zu beruhigen oder es ihnen recht zu machen, sondern um unseren Tisch sauber zu machen. Um eine Stellungnahme hat Radio Prag auch den Co-Chef des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Herbert Werner, gebeten.
Der Ausgang der Abstimmung insgesamt ist für die Tschechische Republik überaus erfreulich, zumal ja weniger gegen die Aufnahme der Tschechischen Republik als etwa gegen andere Staaten gestimmt haben. Andererseits sehe ich in dem Verhalten einzelner deutscher Abgeordneter, insbesondere aus den Reihen der CSU, eine verpasste Chance. Eine verpasste Chance nämlich deswegen, weil man ja immer auch und gerade in den Unionsparteien erklärt hat, dass das Gespräch innerhalb der Europäischen Union und der Europäischen Staatengemeinschaft gemeinsam mit den Tschechen intensiver werden würde. Und wenn man Vertrauen bilden möchte und wenn man, so wie der Europaabgeordnete Posselt gesagt hat, nicht gegen das tschechische Volk votieren will, dann hätte man hier in diesem Falle sagen müssen, jawohl, wir sind für die Aufnahme des tschechischen Volkes und des tschechischen Staates in die Europäische Union und appellieren in diesem Zusammenhang besonders an die tschechische Seite, mit uns, den betroffenen Sudetendeutschen, in das direkte Gespräch einzutreten. Denn wir wissen ja alle, dass vor dem Hintergrund der deutsch-tschechischen Deklaration keine Seite die andere zu irgendeiner Maßnahme zwingen kann. Also kann man nur im guten Glauben und in einer guten Atmosphäre miteinander Probleme einer Lösung zuführen. Und deswegen glaube ich, wäre hier die Möglichkeit gewesen, wenn auch die deutschen Parlamentarier geschlossen ein deutliches Signal gesetzt hätten. Und leider ist dieses geschlossene Signal seitens der deutschen Parlamentarier eben in dieser Form nicht geschehen.
Angemerkt wurde allerdings, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus verschiedenen Gründen gegen den Beitritt auch anderer Länder gestimmt haben. Zu diesen Gründen gehören die proamerikanische Stellungnahme der Kandidatenländer im Irakkrieg oder die Angst, dass die Erweiterung die Vertiefung der europäischen Integration gefährden könnte. Eines ist aber klar. Der Unterzeichnung des Erweiterungsvertrages am Mittwoch in Athen steht nun nichts mehr im Wege. Soweit die heutige Ausgabe von Eurodomino Tschechien. Auf ein Wiederhören in zwei Wochen hört sich Dagmar Keberlova.
Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.